Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben der Bundesregierung heute Vormittag ihr Sondergutachten zum Preis für CO2 übergeben. Was drinsteht, erläutert unsere Korrespondentin Nadine Lindner im Laufe der Sendung. Und im Gespräch mit Jule Reimer geht es zuvor um das Für und Wider beider Modelle zum Klimaschutz, CO2-Preis und Emissionshandel. Außerdem im Programm: nicht mehr als 2000 Watt, wie Zürich Vorzeige-Energiesparer werden will. Wie lässt sich die Digitalisierung für Entwicklung und Klimaschutz nutzen? Ein Gespräch mit Dirk Messner, dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen. Das bevorstehende Aus für die Unterstützung von Windows 7 ist dann Thema im Verbrauchertipp. Zürich, die größte Stadt der Schweiz, will zur Energiesparstadt mit Vorbildcharakter werden. Vor 11 Jahren steckte sie sich das Ziel, den Pro-Kopf-Energieverbrauch auf durchschnittlich 2000 Watt pro Tag zu reduzieren. Wie weit sind die Züricher damit gekommen und was bedeutet das für sie im Alltag? Dietrich Karl Meurer.
Ich möchte nicht mehr zu diesem Schädlichen beitragen. Also ich möchte nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als mir zustehen.
So lautet das Lebensmotto von Jasmin Helg aus Zürich. Die 46-Jährige fördert als Vizechefin des Netzwerks Transition Zürich, was sich mit Wandel in Zürich übersetzen lässt, nachhaltige Projekte. Doch nicht nur im Beruf, sondern auch im Privaten lebt sie möglichst so, dass ihr ökologischer Fußabdruck so klein wie möglich ist. Das gilt fürs Wohnen.
Ja, ich wohne hier in einer Genossenschaft mit 55 Menschen, wo wir eine gemeinsame Großküche haben, wo für alle, die da essen wollen, gekocht wird. Also das Organisieren von Nahrungsmitteln für mehr Menschen ist schon mal sicher effizienter, als wenn jeder für sich sein Süppchen kocht.
Und das gilt erst recht für den Konsum, sagt Jasmin Helg, die sich überwiegend vegan ernährt.
Überall, wo es geht, kaufe ich nichts Neues. Also Kleider ist ja mit Secondhand-Läden, mit auch Verleihmöglichkeiten gibt es hier in Zürich, auch ganz einen tollen Laden, wo ich Kleider leihen kann.
Menschen wie Jasmin Helg braucht Zürich, damit die Stadt ihr großes Nachhaltigkeitsziel erreichen kann. 2008 hatten die Bürger eine Revolution beschlossen. 3/4 stimmten damals dafür, in der größten Schweizer Stadt die sogenannte 2000-Watt-Gesellschaft einzuführen. Ein Energiekonzept, das auf Erkenntnissen von Forschern der Technischen Hochschule ETH Zürich basiert. Es besagt, wenn jede Person nur noch 2000 Watt verbraucht, das entspricht dem durchschnittlichen globalen Energieverbrauch von 1990, dann gelingt es, bei Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Lebensstils die Klimaerwärmung zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Pro-Kopf-Energieverbrauch mehr als halbiert werden. Zürich ist es ernst damit. Beim städtischen Umweltdepartement gibt es einen eigenen Fachbereich 2000-Watt-Gesellschaft. Dessen Leiterin Rahel Gessler erklärt stolz, dass man seit der Volksabstimmung schon viel erreicht hat.
Da war man ungefähr bei 5000 Watt, als man das entschieden hat. Jetzt ist man deutlich runtergekommen. Wir haben gerade die neuen Zahlen publiziert. Wir sind jetzt bei 3500 Watt inzwischen gelandet.
Diesen Spareffekt erreichte Zürich durch einen ganzen Strauß von Maßnahmen. Energieeffiziente Heizungen werden gefördert, genauso wie der öffentliche Verkehr, also Bus und Straßenbahn, erzählt Rahel Gessler. Wärme aus Abwasser wird ebenso genutzt wie Recyclingbeton. Selbst auf das Speiseangebot der städtischen Kantinen wirkt sich das Ziel 2000-Watt-Gesellschaft aus.
Wir haben ganz neu auch eine Ernährungsstrategie verabschiedet in der Stadt Zürich. Da geht es darum, dass man klimafreundliche Menüs anbietet in den Schulen, Spitälern, Alterszentren und dass man auch die Essensreste deutlich reduziert.
Ohne die Mitwirkung der Bürger geht natürlich nichts, sagt Rahel Gessler. Sie sollen am liebsten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, in kleineren Wohnungen leben und mehr Dinge reparieren, anstatt sie wegzuschmeißen. In Stadtteilzentren wurden daher Reparaturstützpunkte eingerichtet.
Da wir der Meinung sind, es ist ein wichtiges Konzept, dass man eben langlebige Güter auch wieder reparieren kann, um weniger Konsum zu haben.
Es gibt bereits eine Siedlung und Wohnprojekte, wo die 2000-Watt-Gesellschaft schon gelebt wird. Dennoch stoße man immer wieder auch an Grenzen und Hindernisse, räumt Projektleiterin Rahel Gessler ein. Deshalb könne sie jetzt auch noch nicht sagen, wann das Ziel in ganz Zürich erreicht sein wird.
Da möchte ich mich jetzt nicht drauf hinauslassen. Das hängt auch ganz stark von der übergeordneten Gesetzgebung ab. Und dann sind wir eben auch auf die Mitwirkung von der Bevölkerung, von der Wirtschaft angewiesen.
Die Bevölkerung versucht man derzeit zu motivieren, mit Plakaten, die in der ganzen Stadt aushängen. Darauf werden Bürgerinnen und Bürger als Klimahelden vorgestellt, die zum Schutz des Klimas beitragen, indem sie zum Beispiel auf Flugreisen verzichten oder zum Wäschetrocknen statt auf Technik auf die klassische Wäscheleine setzen. Leute also wie Jasmin Helk, die voll Hoffnung sagt:
Es kann nicht die Stadt das für uns machen. Es braucht die Bevölkerung und es braucht jeden Einzelnen. Es braucht viele Einzelne. Und dann können wir was bewegen.
Wäscheleine statt Wäschetrockner und Reparieren statt Wegwerfen. Zürich auf dem Weg zur Energiesparstadt. Es ist eine Vorentscheidung in Sachen CO2-Steuer. Das Sondergutachten, das der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eben der Bundeskanzlerin überreicht hat. Nächste Woche Donnerstag befasst sich das Klimakabinett damit und im September will das Bundeskabinett grundsätzlich über Maßnahmen zum Klimaschutz entscheiden. Bevor wir gleich von unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner hören, in welche Richtung das Gutachten der Wirtschaftsweisen geht, möchte ich mit meiner Kollegin Jule Reimer über die zwei unterschiedlichen Instrumente reden, die es gibt, die CO2-Steuer und den Emissionshandel, der EU-weit greift. Wie funktioniert dieser Emissionshandel?
Susanne Kuhlmann, die Europäische Union hat Anfang der 2000er Jahre begonnen, eine Art Gutscheine für CO2-Verschmutzung auszugeben, also sogenannte CO2-Emissionszertifikate. Und die wurden eben an Stromerzeuger, zum Beispiel an Kohlekraftwerke gegeben, an energieintensive Unternehmen wie Stahl- und Aluminiumwerke. Und die Idee dahinter ist, also wer mehr als diese zugeteilten Verschmutzungsrechte nutzen will oder wer mehr CO2 ausstoßen will, der muss eben dann entsprechend zukaufen oder überlegt sich, entweder weniger zu produzieren oder investiert das Geld eben in CO2-arme Technologien. Und ökonomisch klingt das sehr theoretisch erstmal sehr charmant. Das funktioniert aber wirklich nur richtig, wenn auch die Gesamtmenge dieser Verschmutzungsrechte wirklich knapp gehalten wird. Und genau das ist das Problem gewesen jahrelang. Die Europäische Union hat in diesen ersten Runden die Rechte kostenlos ausgegeben und die Gesamtmenge war viel zu großzügig angesetzt. Und dann gab es außerdem noch zahlreiche Ausnahmen und Extrakompensationen für Unternehmen. Die Bundesregierung hatte zum Beispiel bei der Energiewende, als sie die Einläufe mit einem CO2-Preis pro Tonne von 17 Euro pro Tonne gerechnet. Tatsächlich war es aber so, dass wir viel zu viele Zertifikate hatten und der Tonnenpreis dümpelte also jahrelang bei 5 Euro vor sich hin. Es war also überhaupt nicht irgendwie kostspielig, weiter ein Kohlekraftwerk zu betreiben. Und jetzt werden endlich Zertifikate vom Markt genommen, langsam, und der Preis ist im Augenblick bei 26 Euro pro Tonne.
Wie sähe demgegenüber die CO2-Steuer aus?
Da gibt es ganz verschiedene Modelle, nur hier ein oder zwei Beispiele. Portugal besteuert Benzin und Diesel mit einem Art atmenden Mechanismus. Das Ziel ist, der Spritpreis, der soll nicht zu billig werden, der soll aber auch nicht exorbitant teuer werden, wenn es dann wieder auf den Rohstoffmärkten die Preise Achterbahn fahren. Das heißt, wenn der Ölpreis niedrig ist, geht diese Abgabe hoch. Ist der Ölpreis hoch, geht die Abgabe runter. Die Schweiz macht es anders. Die erhebt eine Steuer pro Tonne CO2, also auf die ganzen fossilen Brennstoffe. Und jeder Schweizer erhält dann am Jahresende praktisch einen festen Betrag zurück, vom Baby bis zum Greis. Das heißt, wer wenig Öl und Gas verbraucht, der macht da unter Umständen Gewinn.
Beim Beheizen von Gebäuden, im Verkehr und auch in der Landwirtschaft wird der CO2-Ausstoß ja noch nicht explizit erfasst, wenn Erdgas und Erdöl eingesetzt werden. Was würde es bedeuten, diese Sektoren einfach in den bestehenden Emissionshandel einzubeziehen?
Das würde wahrscheinlich nicht besonders gut klappen. Also so ein Kraftwerkssektor, das sind ja viele, viele große Unternehmen. Da gibt es bereits Reaktionen, wenn sich der Preis pro CO2 pro Tonne um 5 Euro verändert. Dann denken die schon drüber nach, oder auch energieintensive Unternehmen, was sie vielleicht dann demnächst anders machen können, wenn sie investieren. An der Tankstelle selber hätte das minimale Auswirkungen. Wir haben ja Millionen von Autofahrern. Die stehen dann irgendwann von der Frage, ab wann lohnt sich ein Elektroauto, das dauert. Also wenn wir diesen bestehenden Emissionshandel für den Verkehr nutzen würden, dann würde das Ganze überhaupt erst wirken, wenn die Tonne CO2 150 oder 180 Euro beträgt. Das will keiner oder das kann sich auch keiner vorstellen. Eine Steuer kann gezielt ansetzen und wenn es eine Steuerreform wäre, dann kann man zum Beispiel auch sagen, an anderer Stelle gezielt entlasten.
Der Blick auf die EU ist ja immer wichtig. Würde Deutschland mit einer CO2-Steuer eine Sonderrolle einnehmen?
Nein, also gerade bei Industriestaaten überhaupt nicht. German Watch, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich sehr im Klimaschutz engagiert, hat 45 Staaten untersucht, die EU, Norwegen, Schweiz und die G20-Staaten. In den G20-Staaten hat eine Mehrheit bereits auf die eine oder andere Art einen CO2-Preis. Bei den EU-Staaten hat knapp die Hälfte zusätzlich zum europäischen Emissionshandel noch irgendwelche nationalen CO2-Preise und sie haben immer eine Steuerlösung gewählt und die Weltbank berichtet, dass es auch außerhalb dieser Staatengruppe Staaten gibt, die an CO2-Preisen arbeiten.
CO2-Steuer oder Emissionshandel, welches Instrument ist besser für den Klimaschutz? Das waren Erläuterungen von Jule Reimer. Schönen Dank. In unserem Berliner Studio sitzt jetzt Nadine Lindner, die bis eben zugehört hat, was die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung in Sachen CO2-Steuer mit auf den Weg geben. Es geht um das Sondergutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Frau Lindner, was steht drin in diesem Sondergutachten?
Ja, das Sondergutachten wird gerade zur Minute hier unten im Haus der Bundespressekonferenz vorgestellt. Die Pressekonferenz läuft seit 11 Uhr und geht auch in diesen Minuten noch weiter. Aber ein Punkt ist schon klar geworden, der sich abzeichnet. Christoph Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrates, der hat sich ausgesprochen dafür, den Emissionshandel auszuweiten in dieser Diskussion, wie denn CO2 bepreist werden soll. Er hat darauf verwiesen, Deutschland solle da durchaus auch eine nationale Ausweitung des Emissionshandels auf die Sektoren Gebäude und Verkehr vornehmen. Es gab verschiedene Argumente, die angeführt wurden von Seiten des Sachverständigenrates, um diese Lösung zu unterstützen. Man hat darauf verwiesen, dass das ein bestehendes Instrument ist, was man jetzt nutzen könne. Also kein Instrument, was man jetzt neu schaffen müsse, neu aufsetzen müsse, wie eine CO2-Steuer, die ja auch diskutiert wurde, die ja auch unter anderem von der Umweltministerin Svenja Schulze vorgeschlagen wurde, sondern das Argument ist einfach, das funktioniert ja schon in anderen Bereichen, das heißt in den Industriebereichen, in Teilen des Flugverkehrs, aber auch beim Strom gäbe es das schon, da würde es jetzt auch funktionieren, so Christoph Schmidt, und jetzt solle das einfach ausgeweitet werden. Es gehen einige, sie haben sich auch geäußert zum Thema CO2-Steuer. Grundsätzlich, das war jetzt deutlich in den Ausführungen des Sachverständigenrats, haben sie gesagt, egal für welches Instrument man sich entscheidet, es kommt jetzt auf eine Entschlossenheit an. Also das heißt, bei der Ausweitung des Emissionshandels muss es so sein, dass dieses Instrument schnell kommt. Dass jetzt nicht noch jahrelang überlegt wird, wie man das macht, wie man das bepreist, wie man das aufsetzt, sondern es muss schnell kommen. Oder auch bei einer CO2-Steuer, die müsse dann auch entschieden und entschlossen umgesetzt werden und müsse dann im Mittelpunkt der Klimaschutzmaßnahmen stehen. Jetzt hat sich der Sachverständigenrat, wie gesagt, dafür ausgesprochen, Ausweitung des Emissionshandels. Und da sind aber meiner Ansicht nach noch einige Fragen offen, die damit verbunden sind. Erste Frage ist, wie hoch soll dann der Preis sein für diese Sektoren Gebäude und Verkehr? Wie teuer soll da die Tonne CO2 sein? Da wurde jetzt nur ein Korridor genannt von 25 bis 50 Euro für die Tonne CO2. Also Christoph Schmidt hat das gerade erläutert, dass man wohl mit der Hausordnung oder mit der Hausnummer von 35 Euro pro Tonne CO2 gerechnet hat, sieht es aber nur als Modell und sieht diesen Korridor. Wenn man auf den anderen europäischen Emissionshandel bei den anderen Sektoren guckt, da ist man ja bei 26 Euro und das wurde eben auch nochmal diskutiert, dass ja die Vermeidungskosten durchaus unterschiedlich sind, zum Beispiel in den Sektoren Verkehr und in den Sektoren Industrie. Darauf muss man eine Antwort finden. Und es gibt noch eine zweite Folgewirkung, die eben auch nochmal angetextet wurde und die politisch, denke ich, sehr relevant werden kann. Christoph Schmidt hat darauf hingewiesen, wenn man jetzt den Emissionshandel ausweiten würde auf Gebäude und Verkehr, dann könnte es dazu führen, dass aus wirtschaftlichen Gründen der politisch verabredete Kohleausstieg aus der Verstromung der Braunkohle, den man ja laut Kohlekommission 2038 eigentlich haben wollte, dass der aus betriebswirtschaftlichen Gründen dann viel früher kommt. Und das ist natürlich angesichts der politischen Debatte ein durchaus heikler Punkt.
Das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen zum Preis für CO2 stellte Nadine Lindner vor. Dankeschön dafür nach Berlin. Von kein Hunger bis Maßnahmen zum Klimaschutz reichen die 17 Ziele, die die Vereinten Nationen vor knapp 4 Jahren in der Agenda 2030 vereinbart haben. Das klingt gut, aber wie lassen sich die Ziele realisieren? Antworten will der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, WBGU, mit seinem Politikpapier geben, einem 20-seitigen Extrakt aus einem großen Gutachten vom vergangenen April. Das Beratergremium der Bundesregierung stellt dieses Papier heute im Rahmen einer Veranstaltung der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York vor. Zentraler Aspekt ist die Digitalisierung. Wie kann sie die nachhaltige Entwicklung und den Klimaschutz voranbringen? Das fragte ich Professor Dirk Messner, den Vorsitzenden des Gremiums. Wir haben ihn gestern in New York erreicht.
Also zunächst mal ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Digitalisierung, darunter verstehen wir künstliche Intelligenz, automatisierte Entscheidungssysteme, virtuelle Räume, diese Dimensionen, von denen wir ja merken, dass sie alle unsere Gesellschaften umstülpen, radikal verändern, die haben wir 2015, als die 17 Entwicklungsziele, die Nachhaltigkeitsziele verabredet worden sind, noch gar nicht auf dem Bildschirm gehabt. Das heißt, der erste wichtige Punkt ist, wir müssen uns dringend damit beschäftigen, wie Digitalisierung sich auswirkt auf die Entwicklungsziele. Und das Ergebnis unserer Untersuchung und der Studie ist, jedes einzelne Entwicklungsziel wird durch Digitalisierung massiv beeinflusst. Wir müssen also lernen, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsziele zusammenzubringen. Bisher funktioniert das noch nicht.
Industriestaaten, Entwicklungsländer und Schwellenländer, die Ausgangssituation auf der Welt, die ist ja höchst unterschiedlich. Findet das Niederschlag in Ihrem Papier?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es geht bei uns darum, dass wir jetzt eine sich beschleunigende Digitalisierung schnell mit Klimaschutz zusammenbekommen und mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum. Weil was wir bei uns in unseren Ländern beobachten ist, wir haben jetzt technologische Werkzeuge auf dem Tisch liegen, die könnten uns helfen, Energieeffizienz voranzutreiben, Dekarbonisierung, also Klimaschutz voranzutreiben. Aber noch werden diese Technologien nicht in diese Richtung genutzt. Da müssen wir die Verbindung schaffen durch Politik und Gestaltung. In vielen Entwicklungsländern geht es darum, erstmal die technologischen Voraussetzungen zu schaffen, damit diese Länder diese Möglichkeiten nutzen können und vor allen Dingen in Bildung zu investieren, damit Menschen die Chance haben, diese Technologien auch wahrzunehmen.
Wie hat man sich das rein praktisch vorzustellen? Vielleicht können Sie mal ein oder zwei Beispiele nennen, wie die Digitalisierung ganz konkret einen Anstoß geben könnte.
Ja, ich will Ihnen vielleicht zwei Bereiche nennen. Wir haben uns zunächst mal angeguckt, können uns diese Technologien helfen, grüne Wirtschaft voranzubringen, nachhaltiges Wirtschaften. Also Klimaschutz, Emissionen müssen runter, Ressourceneffizienz muss gestärkt werden, Kreislaufwirtschaft muss vorangebracht werden. Unsere Beobachtung ist und unser Assessment zeigt uns, diese Technologien können uns helfen, das schneller zu schaffen, als ohne diese Technologien das möglich wäre. Aber zugleich beobachten wir, diese Technologien sind ja seit 20 Jahren in der Entwicklung und bisher haben sie nicht dazu beigetragen, nachhaltiges Wachstum zusammenzubringen. Und nach vorne zu bringen. Da brauchen wir also Politik. Ein Beispiel wäre CO2-Preise, die dann der Technologie die Richtung zeigen, in der sie genutzt werden müssen. Andere Beispiele wären klare Vorgaben für Kreislaufwirtschaft, damit Technologie genutzt wird, um in diese Richtung Erfolge zu erzielen, weil von alleine stellen sich diese Erfolge nicht ein.
Sie brauchen Politik, haben Sie gerade gesagt. Warum stellen Sie Ihr Papier am Sitz der Vereinten Nationen in New York vor?
Hier finden in diesen 2 Wochen große Verhandlungen statt, um die 17 Nachhaltigkeitsziele weltweit in der gesamten Staatengemeinschaft zu besprechen und zu sehen, wo die Länder stehen, 4 Jahre nach der Verabschiedung dieser Entwicklungsziele. Und deswegen stellen wir das Papier hier in New York vor. Wir wollen den Diskurs bei den Vereinten Nationen und in den Mitgliedstaaten in die Richtung beeinflussen, dass Digitalisierung und diese neuen Technologien ernst genommen werden als mögliche Treiber für nachhaltige Entwicklung, aber auch als Treiber für mögliche neue Herausforderungen für unsere Gesellschaften. Denn bisher ist die Nachhaltigkeitsfrage und die Digitalisierungsfrage noch nicht systematisch miteinander verknüpft. Das gilt auch für unsere eigene Forschungslandschaft hier in Deutschland und Europa. Die Nachhaltigkeitsforschung und die Digitalisierungsforschung haben bisher herzlich wenig miteinander zu tun. Das muss sich dringend ändern.
Welche Ziele halten Sie denn für die vordringlichsten? Was sollte zuallererst angepeilt werden?
Ja, im Grunde genommen müssen die Entwicklungsziele gemeinsam angegangen werden. Wir können ohne Klimaschutz Armutsbekämpfung nicht voranbringen. Wir können aber auch ohne Bekämpfung von Armut und die Bekämpfung von weltweiter Ungleichheit die Menschen nicht dafür motivieren, im Klimaschutz voranzugehen. Also Armutsbekämpfung, Ungleichheitsbekämpfung und Klimaschutz sind 2 Seiten einer Medaille und wir müssen an beiden Seiten hart arbeiten. Und dann müssen wir darüber hinaus eben durch Bildung und Forschung die neuen Technologien mit ins Spiel bringen, um sie so zu nutzen, dass die Probleme, die wir identifiziert haben, endlich gelöst werden können.
Sehen Sie Chancen, die internationale Politik mit in dieses Boot zu holen?
Ich sehe große Chancen, weil mittlerweile ein Gespür dafür entstanden ist, dass dieser technologische Umbruch sehr weitreichend ist. Künstliche Intelligenz wird Arbeitsmärkte verändern, Demokratie verändern, unser Denken verändern, die internationale Arbeitsteilung verändern. Wir haben das vor 3-4 Jahren, als die großen Entwicklungsziele aufgestellt worden sind, noch nicht berücksichtigt. Mittlerweile gibt es aber die Erkenntnis, dass wir uns hier stärker beschäftigen müssen mit diesen Fragen. Und ich glaube, dass wir deswegen auf viele offene Ohren stoßen werden hier in New York.
Dirk Messner, Vorsitzender des Beirats Globale Umweltveränderungen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Windows 7 wird demnächst nicht mehr unterstützt. Dazu der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Keine Windows-Updates und Aktualisierungen mehr. Für manche genervten Computernutzer klingt das nach verlockenden Zuständen. Schließlich will sich das Betriebssystem gefühlt immer dann aktualisieren, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Doch wenn es nach dem offiziellen Serviceende für Windows 7 im kommenden Januar gar keine Updates mehr gibt, wird es für Computernutzer gefährlich, warnt Nabil Al-Sabah, Sicherheitsexperte beim IT-Branchenverband Bitkom.
Das bedeutet, wenn Sicherheitslücken entdeckt werden, wenn neue Schadsoftware entwickelt wird, so wird Microsoft kein Update bereitstellen, um mit diesen Problemen fertig zu werden.
Der Computer funktioniert danach zwar auf den ersten Blick genauso weiter wie bisher, aber durch die fehlenden Updates wird es nach dem Stichtag am 14. Januar in einem halben Jahr dann von Tag zu Tag gefährlicher, Windows 7 weiter zu benutzen, warnt auch Digitalexpertin Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Ein nicht mehr geupdatetes Windows 7 ist ein großes Einfallstor für Hacker, für Viren, also für jegliche Art von Angriffen auf den PC. Also es ist immer empfehlenswert, ein Betriebssystem zu haben, das auf dem aktuellsten Stand ist, dass in jeder Hinsicht Sicherheitslücken hier geschlossen sind.
Und auch mit zusätzlicher Sicherheitssoftware wie einem separaten Antivirenprogramm und einer Firewall lässt sich Windows 7 ab kommenden Jahr dann nicht mehr sicher betreiben, sagt Axel Fahl vom Computermagazin CT.
Ein Virenscanner ist wichtig, eine Firewall ist wichtig, aber es ändert nichts daran, dass auch die Sicherheitslücken geschlossen werden sollten. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie ein Haus. Nur weil Sie die Haustür abschließen, die Terrassentür, sollten Sie tunlichst bitte auch zumachen. Ansonsten geht die Diebe halt hinten rein. Man muss möglichst viele Sachen abdichten und Sicherheitslücken sind ein ganz wichtiger Aspekt darunter.
Wer einen PC oder Laptop mit Windows 7 benutzt, sollte deshalb in den nächsten Monaten aktiv werden. Die einfachste Möglichkeit ist es, sich einen neuen Computer mit einem vorinstallierten neuen Betriebssystem zu kaufen. Alternativ können Nutzer aber auch jetzt noch kostenlos zu Windows 10 wechseln. Zwar ist das entsprechende Gratisangebot offiziell schon vor über 2 Jahren ausgelaufen, doch das passende Programm für den kostenlosen Wechsel, das Media Creation Tool, lässt sich immer noch kostenlos auf der Microsoft-Webseite herunterladen und benutzen. Dieses Programm muss dann anschließend nur noch per Mausklick gestartet werden, erklärt Windows-Experte Faldik.
Und dann wandelt das die bestehende Windows 7-Installation in Windows 10 um und dann ist man normalerweise auch durch, sofern dabei alles klappt.
Manchmal gehen bei der Aktualisierung auf Windows 10 allerdings auch Daten oder Einstellungen verloren. Deshalb sollte man unbedingt alle wichtigen Daten vorher auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte sichern. Bei einer Installation sollten Computerbesitzer außerdem die Meldungen auf dem Bildschirm aufmerksam durchlesen, sagt Verbraucherschützerin Henschler.
Dass man die Einstellungen doch so weit als möglich selber durchgeht, also manuell bestimmte Dinge einstellt und nicht komplett die Installation durchlaufen lässt.
Denn in der Grundeinstellung überträgt Windows 10 extrem viele Daten an den Hersteller Microsoft. Sollte die neue Windows-Version auf dem alten Rechner nur noch extrem langsam laufen, kann man auch einen Umstieg auf das Betriebssystem Linux versuchen, beispielsweise mit der Version Lubuntu. Die läuft auch auf älteren PCs oder Laptops meist erstaunlich schnell und sicher.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.